Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Der Regelfall in der menschlichen Kommunikation ist das Missverständnis oder, mildern wir ein wenig ab, es kommt ziemlich häufig vor. Warum genau Woody Allen in Amerika zur Persona non grata geworden ist, hat viel mit der Debatte um MeToo zu tun. Der Kolumnist Bret Stephens von der New York Times fordert zumindest immer beide Seiten zu sehen.
Worum ich zumindest bitten würde, ist, dass die Leute, bevor sie urteilen, sich ernsthaft die Mühe machen, sich zu informieren, beide Seiten eines Falles zur Kenntnis zu nehmen. Diese Verpflichtung hat jeder, bevor er jemanden, auch einen Prominenten, beschuldigt, ein solch schlimmes und grauenhaftes Verbrechen begangen zu haben.
Es bleibt also kompliziert in Sachen Woody Allen. Immerhin bekommen wir in Deutschland nun den neuen Film A Rainy Day in New York zu sehen. In Amerika, so hat man den Eindruck, ist das Werk und vor allem sein Urheber geächtet. Einige mitwirkende Schauspieler haben ihre Gagen an MeToo-Initiativen wie Times abgespendet. In Amerika findet sich bisher kein Verleih, seit Amazon einen Vertrag über 4 Woody Allen-Filme gekündigt hatte. Inzwischen hat man sich über das Geld wieder geeinigt. Allen hatte auf mindestens 68 Millionen Dollar geklagt. Dabei sind doch die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs an seiner Stieftochter nicht neu. Aber wurde Woody Allen jemals deshalb verurteilt, Rüdiger Suchsland?
Nein, er wurde nicht verurteilt. Es ist auch überhaupt nichts bewiesen. Es steht hier Aussage gegen Aussage. Und das alles liegt ja eigentlich lange zurück. Anfang der 90er gab es einen schmutzigen Scheidungskrieg zwischen Maya Farrow, seiner damaligen Ehefrau, und Woody Allen. Und sogar die gemeinsamen Adoptivkinder sind gespalten. Es gibt welche, die stehen auf der Seite von Maya Farrow und unterstützen die Missbrauchsvorwürfe. Es gibt aber auch welche, die stehen auf Seite von Woody Allen und fühlen und verteidigen ihn.
Es bleibt aber immer so ein bisschen was kleben. Gerade Vorwürfe im Umfeld von MeToo haben etwas sehr Klebriges an sich, auch wenn sich herausstellt, dass sie ungerechtfertigt sind. Inwieweit haben sie Allen geschadet?
Ja, sie haben ihm natürlich sehr geschadet, weil man heute leider einen Woody Allen-Film kaum noch ansehen kann, ohne irgendwann dann daran zu denken. Zumal Woody Allen ja jemand ist, der immer die Schwächen der Männer wie der Frauen, der immer auch die Geschlechterbeziehungen und auch das Schlüpfrige der Geschlechterbeziehungen, da muss man gar nicht an Missbrauch denken, sondern die einfach jeder Form innewohnen, der hat das zum Thema gemacht und hat sich auch darüber lustig gemacht. Er hat auch immer Witze gemacht in seinen Filmen, auch im neuen Film, die man auch ein bisschen so zweideutig sehen kann, wo nicht jeder drüber lachen kann, aber das genau macht ja den Charme seiner Komödien aus. Und das ist das, was Woody Allen zum Klassiker gemacht hat und in die Tradition stellt, wie Ernst Lubitsch oder Billy Wilder.
Allen macht immer Filme über sich und sein Leben und viele Figuren hat man als Varianten seiner Persönlichkeit begriffen. Wie verhält das sich hier?
Ja, es sind alles Stadtneurotiker in seinen Filmen und auch hier tatsächlich, hier gibt es sogar 2. Denn man kann sagen, Woody Allen verdoppelt sich oder zeigt sozusagen seine gute und seine böse Seite, seine naive und seine abgebrühte. Es gibt einen jungen Mann, der ist die eigentliche Hauptfigur der Geschichte. Der stammt aus New York, reiche Familie, heißt dann auch Gatsby. Natürlich denkt man dann an Scott Fitzgeralds Novelle Great Gatsby. Und der hat ein junges Mädchen zur Freundin, die aus der Provinz kommt. Und die arbeitet für eine College-Zeitung und darf einen großen, bekannten, allerdings auch Independent-Regisseur, also nicht Hollywood-Regisseur, interviewen. Und dieser Regisseur ist dann sozusagen das zweite Alter Ego. Also wir haben einen Stadtneurotiker und wir haben einen Regisseur, der in der Schaffenskrise ist. Solche Figuren gibt es öfter bei Woody Allen. Und der fängt natürlich dann an, in diesem jungen Mädchen ein bisschen seine Muse zu sehen. Nicht sexuell, sondern schon künstlerisch. Aber es hat dann auch ein bisschen was Zweideutiges und genau mit dieser Frau, junge, naive, Provinzlerin zwischen zwei Männern, die auf unterschiedliche Weise auch naiv sind. Genau mit diesem Dreieck spielt Woody Allen und entfaltet eigentlich ein ziemlich furioses Feuerwerk.
In Amerika haben erste Rezensenten in diesem Film auch eine persönliche Form der Rache des Filmemachers an seinen Kritikern gesehen. Worum geht es Allen selbst?
Ja, ich denke, ob das eine Rache ist, das liegt wirklich im Auge des Betrachters und der Betrachterin. Was aber klar ist, ist, dass Woody Allen natürlich spielt, auch mit der derzeitigen Situation in den USA. Das heißt, mit so einer moralischen, puritanischen Hexenjagd, dass er auch spielt mit den ganzen Debatten um Anstand, Moral und die Politik unserer Geschlechterbeziehungen und natürlich mit den Vorwürfen, die gegen ihn selber erhoben werden. Das gefällt schon manchen nicht, dass er damit spielt, dass er halt nicht ganz ernst nimmt, dass er es auch wieder zum Gegenstand einer Komödie macht und durch den Kakao zieht. Und in jedem Fall ist sein Film ein scharfer Kommentar zum Zeitgeist in den westlichen Gesellschaften und in dieser Hinsicht auch wirklich sehr witzig.
Also eine Liebesgeschichte, die die Trennung von Auto und Werk dann doch nicht ganz möglich macht?
Nein, ich glaube, die These vom Tod des Autos ist ja selbst auch ziemlich in die Jahre gekommen. Und bei Woody Allen, wie bei vielen anderen, kann man Auto und Werk gar nicht trennen. Wir sehen immer in diesen Figuren eben auch den Stadtneurotiker von vor 30, 40 Jahren noch durchschimmern. Und wir sehen die Persönlichkeit Woody Allens in sehr vielen seiner Figuren.
Rund 50 Filme hat Woody Allen in den vergangenen 50 Jahren gedreht. Einige Meisterwerke, viele preisgekrönt. Rüdiger Suchsland war das über den neuesten A Rainy Day in New York. Der ungarische Essayist, Literatur- und Kunstkritiker und Übersetzer László Földényi wird mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung für sein Buch Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es, in einer beglückend unzeitgemäßen Wolte hat László Földényi sich der Melancholie verschrieben. Er hat sie über Jahrzehnte in großen geistesgeschichtlichen Studien erforscht und sie uns dabei in einer wunderbaren Paradoxie als produktiven Zustand offenbart, als zutiefst lebensbejahende Haltung. Der melancholische Mensch kapituliert nicht, er behält den Blick auf das Unlösbare gerichtet und bringt so den ewigen Kern unserer Existenz zur Anschauung. Heute Nachmittag hatte ich Gelegenheit, mit dem Schriftsteller und Übersetzer Akos Doma zu sprechen. Er hat Földényis Bücher seit 20 Jahren übersetzt. Würden Sie sagen, Melancholie ist etwas zutiefst Ungarisches, lautet meine Frage an Akos Doma?
Ich glaube, Földényi hat sogar mal in seinem ersten Buch über die Melancholie, ich glaube, drei Nationalitäten hervorgehoben, bei denen die Melancholie eine große Rolle spielt. Das war, glaube ich, Russland, Portugal und Ungarn. Insofern glaube ich schon, dass da etwas darin liegt, ja.
Sie kennen ihn ja persönlich seit vielen Jahren. Was für ein Mensch ist László Földényi, der jetzt in Sachen europäische Verständigung ausgezeichnet wird?
Na, er ist vor allem ein sehr weit gefächerter Geist, würde ich sagen, der sehr souverän sich zwischen den Kunstgattungen, Kunstrichtungen bewegt und immer so nach dem großen Ganzen sucht. Ob Kunstgeschichte, ob Film, ob Literaturgeschichte, ob Architektur, auch Philosophie natürlich, und zwar auch etwas entlegenere Arten der Philosophie, ob jetzt Mystik oder Gnostik. Also da ist er wahnsinnig bewandert und aus diesem großen Wissensschatz heraus webt er seine Bücher, die ja ästhetischen Charakter haben, zu einem großen Ganzen und immer auf der Suche entweder nach den Geistesrichtungen, die eher Fragen aufwerfen als Antworten geben, ob das jetzt die Mystik sei oder die Melancholie. Mhm. Und das sucht er ja so zu fassen.
László Földényi spricht Deutsch, genau wie Sie. Er war 1988 Gast des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin. 1988 hatte er ja schon ein anderes Buch mit dem Titel Melancholie geschrieben. Wie sind seine beiden Bücher zur Melancholie miteinander verbunden?
Das ist ja ein Thema, das ihn sozusagen immer wieder beschäftigt, auf das er immer wieder zurückkommt. Und das sind ja auch Themen, mit denen man ja eigentlich nie so ans Ende kommt. Diesmal geht es mehr um eine Sammlung von einzelnen Essays, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, sich dann immer wieder in der Mitte treffen, sozusagen bei der Frage, was ist Melancholie oder wie können wir das fassen? Was ist auch das vielleicht Unmoderne daran und trotzdem das, was sie so wichtig macht heutzutage? Also er bewegt sich jetzt zum Beispiel aus dem Bereich des Films oder aus der Kunstgeschichte und nimmt so einzelne Phänomene, ob das jetzt Francis Bacon ist oder Gerhard Richter oder auch Beuys, jetzt von der Kunstgeschichte oder Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Das sind ganz unterschiedliche Richtungen und aus diesen Richtungen kommt er immer wieder zum Kern zurück. Übrigens sind auch sehr viele persönliche Erlebnisse dabei, die gehören für ihn existenziell auch dazu. Es ist nicht nur die Kunst jetzt im abstrakten Sinne, sondern auch persönliche Erlebnisse. Also seine Gedanken bei der Geburt seines Sohnes etwa oder seine erste Begegnung mit einem Toten in der Kindheit, die ihn dann auch schockiert in dem Moment. Und das alles ergibt so ein schönes Ganzes.
Földényi hat einmal gesagt, es gebe bei allen Menschen so spezifische Augenblicke, die plötzlich sehr dicht und intensiv sind, ein Gefühl des Außerzeit- und Raumseins. Diese Augenblicke habe er erforschen wollen. Wir wollen ja immer Lösungen finden. Warum lobt Földényi das Grübeln?
Ja, ich denke, weil das erstens mal geistig wesentlich anregender ist und vor allem die Antworten, die stimmen ja nie. die Fragen, die bleiben. Wenn die Fragen jetzt zu beantworten wären, da wären die ja schon in der Steinzeit beantwortet worden. Und die Fragen bleiben, die existenziellen Erlebnisse bleiben, die unsere Vergänglichkeit, das ist, glaube ich, ganz zentral zum Beispiel für die Melancholie. Es ist für mich jetzt immer so ein Wissen um, so ganz im Hinterkopf ein permanentes Wissen um die Vergänglichkeit, um den Tod, um das Denken der Existenz vor diesem Hintergrund, was wir ja heutzutage eher nicht so im Kopf haben.
Sie haben schon erwähnt, Laszlo Föllini, er schreibt Kunst- und Literaturkritiken. Würden Sie sagen, er ist ein bisschen ein Universaltalent?
Ja, absolut. Also das ist gerade das, was ich so schön finde, ist dieses Universelle und wirklich aus dem Wissen heraus. Das heißt, es ist nicht ein esoterisches um sich grapschen, sondern er hat dieses Wissen und er sucht schon nach übergeordneten, ja, ich will gar nicht sagen Antworten, sondern er untersucht Sachen im übergeordneten Sinn und zeigt dann plötzlich Zusammenhänge, die da sind, die eigentlich unsere Existenz ganz allgemein betreffen, uns eigentlich auch alle angehen. Und deswegen ist es so schön, sowas zu lesen. Das ist nichts Abgehobenes, das ist etwas, was uns letztlich alle angeht.
Der Schriftsteller und Übersetzer Akos Doma zum Leipziger Buchpreis der europäischen Verständigung an Laszlo Föllini. Sein Name ist heute fast vergessen, obwohl er auch ungewöhnlich klingt. Yusuf Abo, der jüdische Künstler, gehörte zum Kreis um Else Lasker-Schüler und Kurt Schwitters. Er war durch Vermittlung des in Jerusalem tätigen deutschen Architekten Otto Hofmann 1913 zum Studium nach Berlin gekommen. An der Hochschule der Bildenden Künste studierte er Malerei und Bildhauerei. 1935 flüchtete Yusuf Abu vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach England, wo er 1953 krank und verarmt starb. Eigentlich ist das eine ganz interessante Geschichte, Christiane Vielhaber, wie das Sprengel-Museum in Hannover überhaupt in den Besitz der Arbeiten von Yusuf Abu gekommen ist, oder?
Mir war dieser Name überhaupt kein Begriff und ich fand es auch sehr komisch, dass er eigentlich als gefeierter, bedeutender deutscher Bildhauer in die Annalen einging, aber man weiß nichts von ihm und man weiß noch nicht mal, ob er 1888, 89 oder 90 geboren ist. Wir wissen von Praxiteles, dass er 360 vor Christus geboren ist. Also das finde ich schon sehr komisch. Und was auch entscheidend ist, das Sprengel-Museum hat schon ganz früh Arbeiten von ihm angekauft. Er hatte eben auch in Hannover zu tun und war da mit einem Sammler beziehungsweise auch mit einem Galeristen zusammen, mit dem Herrn Dr. Garvens, den er auch porträtiert hat. Und wenn ein Museum sowas ankauft ganz früh, dann frage ich mich da auch, man schreibt doch irgendwas auf, ne? Und das verschwindet alles. Und jetzt kommt ein Sammler, ein Arzt aus Bad Münder, Ernst Kicherts, und der hat seit 30 Jahren diesen Künstler gesammelt. Er hat ihn entdeckt bei Bassange, das ist ein kleines Auktionshaus in Berlin, und zwar im Nachverkauf. Um zu sagen, was Nachverkauf heißt, das geht nicht in der normalen Auktion und dann sagt man, man fragt nochmal die Einlieferer, können sie das zum kleineren Preis? Und dann hat der sich da festgefressen und fand den einfach so toll und hat dann auch gesehen, wo der noch ausgestellt worden ist, eben in Berlin und in welchen Sammlungen der ist. Es gibt Skulpturen in der Nationalgalerie Berlin, in Mannheim in der Sammlung, also wirklich in großen Sammlungen.
Okay, und was sieht man jetzt auf den Bildern? Weil grafische, zeichnerische Skulpturen sind zu sehen, 80 Werke. Auf den Akten habe ich ja eher so ein bisschen so yogische Verrenkungen gesehen von den Figuren.
Da ist ein großer Unterschied zwischen den Skulpturen und zwischen den Zeichnungen und Grafiken. In den Skulpturen sind drei Bronzen zu sehen, teilweise auch Nachgüsse, ist da eigentlich etwas eher archaisch. Es sind so Frauenköpfe, die so verschlankt sind, so ein bisschen zurückgenommen. Das sind überhaupt keine Porträts. Es gibt ein Liebespaar, so ein kleines, das können Sie so in die Hand nehmen, wenn Sie es dürften. Das liegt dann da so aus Bronze. Aber im Prinzip, wenn Sie sagen, die Grafiken, was mich gewundert hat, dass man Radierungen macht und die macht man wie Skizzen. Dann haben Sie eine Frau, die sich aussieht und Sie sehen wirklich, wie die so von hinten ihr Kleid nimmt. Das sind so Bewegungen. Und dann unten sehen Sie aber nochmal so kleine Füße. Und dass man das auf eine Radierung tut, ich kenne das eher eigentlich so auf Notizblock. Und es gibt auch eine der wenigen Entäußerungen von ihm dazu, dass er sagt, das macht er einfach ganz schnell. Das sind so, im Gegensatz zu seinen Skulpturen, das geht fix. Und da merken Sie, es ist fast nichts datiert und jetzt muss man sich stilkritisch dran rumhangeln und dann denkt man, wie ordne ich das ein? Es gibt Blätter, da denken sie, das ist Kollwitz. Das ist so mit Kreide und so eine Frau, die so irgendwas im Arm hält. Dann denken sie, das ist Kirchner. Dann denken sie, das könnte Liebermann sein von dem feinen Strich. Dann sind es auch so ganz witzige Sachen und auch ganz surreale Sachen. Also das einzuordnen ist wahnsinnig schwierig und das macht es auch schwierig, ihn irgendwo stilkritisch einzuordnen. Ist er jetzt ein Expressionist? Ist er ein Abstrakter? Ist er ein Kubist? Manche Sachen erinnern auch an Picasso, zum Beispiel so einen Kopf von Jacqueline, dann hat er so eine Frau im Profil, dass sie denken, er hat das alles gesehen und hat das aufgesogen.
Aber ich hätte Sie auch gefragt, wenn Sie sagen, wenig ist datiert, merkt man da einen Bruch in seinem Werk während der Emigration nach England? Gibt es da irgendwie, sieht man da was von?
Nee, das ist eben ganz tragisch. Er galt als staatenlos. Er ist ja im Osmanischen Reich geboren, in der Provinz Beirut, als staatenlos. Er war Sohn jüdischer Eltern. Er ist dann nach England gegangen mit seiner Frau Ruth, die er dann erst in England geheiratet hat. Er hat vorher fast alles vernichtet, was hier war. Und in England hat der nie mehr Fuß fassen können. Wenn man sich vorstellt, der hat bei Flechtheim ausgestellt, der hat bei Cassirer ausgestellt, bei Ferdinand Möller. Das sind die großen Galerien dieser Zeit damals. Und da ist nichts geblieben. Und der ist krank und verarmt gestorben. Ich habe jetzt erfahren in Hannover, dass er 3 Söhne hatte. Dass er war ein Mann, der die Frauen liebte. Es gibt von Schwitters, dass er gesagt hat, die ganzen Frauen, die hätten den auf dem Oberschenkel tätowiert gehabt. Und Else Lasker Schüler, die ihn auch getroffen hat und wo man denkt, da ist ein Porträt dabei, die hat auch gesagt, diese buschigen Augenbrauen und diese Lippen. Er hat mich ein bisschen erinnert in den Fotos an Giacometti, so mit diesen wirren oder wirren Haaren kann man nicht sagen, mit diesem Loppenkopf und mit diesen sinnlichen Lippen. Er hatte sicherlich einen großen Eindruck auf Frauen und auch auf Sammler mit seiner Kunst und nicht zu Unrecht.
Werke von Yusuf Abo im Sprengelmuseum in Hannover, Christiane Vielhaber war das. Seit 2017 wird der Turm der Garnisonkirche in Potsdam wieder aufgebaut. Nun haben Kulturschaffende und Wissenschaftler grundlegende Änderungen an dem Projekt in einem offenen Brief eingefordert. Sie kritisieren eine fehlende Distanz zu den rechtslastigen und militaristischen Traditionen des Ortes. Infolge des Briefes wurde der Nachbau des Glockenspiels wegen seiner rechtslastigen Widmungen abgeschaltet. Aber die Fragen nach der architektonischen Erscheinung und nach der Trägerschaft des Projektes bleiben bestehen und wurden in einem Podiumsgespräch in der Akademie der Künste diskutiert, wie Christiane Habermals berichtet.
Es ist mehr als nur ein ästhetischer Glaubensstreit DDR gegen Preußen, der um den Wiederaufbau der Garnisonkirche geführt wird. Wie erbittert auf beiden Seiten gefochten wird, zeigte sich auch im akademisch geadelten Rahmen der Akademie der Künste. Irritiert Sie das nicht, dass die AfD sich so vehement für den Wiederaufbau der Garnisonkirche einsetzt, fragte der ehemalige Bauhausdirektor Philipp Oswald den früheren evangelischen Bischof von Berlin und Brandenburg, Wolfgang Huber.
Wenn das ein Lernort an einem solch problematischen Ort sein soll, was denken Sie denn? Warum macht die AfD das?
Sie führen doch eine Stellvertreterdebatte. Es geht Ihnen doch eigentlich um etwas ganz anderes, kontert Huber.
Die Tatsache, dass wir heute wissen, dass in der Geschichte dieses Orts Bilder von Identität entstanden sind, die wir heute inakzeptabel finden, garantiert uns doch übrigens nicht, dass nicht in der Art und Weise, in der wir heute mit Identität umgehen, auch Fehler stecken könnten.
Oswald ist Initiator eines offenen Briefes, mit dem sich über 100 Unterzeichner aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft gegen die Rekonstruktion der Garnisonkirche ausgesprochen haben. Mit Bruch statt Kontinuität ist der Text überschrieben. Wolfgang Huber sitzt seit 10 Jahren dem Förderverein für den Wiederaufbau vor, der im historisch originalgetreu wiederhergestellten Barockturm einen Lernort des Friedens und der Versöhnung einrichten will. Für einen Lernort müsse man nicht erst ein Gebäude wieder auferstehen lassen, in dem sich Kirche, Macht und Militarismus als Einheit inszenierten, so die Kritiker. Die Pastorin Hildegard Rugenstein spricht gar von einem Monster, das da im Namen der Kirche gebaut werde. Die mangelnde Sensibilität der EKD gegenüber den Protesten bezeichnete sie als beschämend.
Ich sage mal ein bisschen provozieren, Sie können auch die Quäker da reinholen in den Monsterturm. Die sind nur wirklich für den Frieden. Das ist völlig egal, was da drin abläuft. Von außen wird die Sprache gesprochen und der Turm spricht seine Sprache, der hat seine Geschichte und was da drin geredet wird, ach, das ist sekundär.
Also hier staut sich einiges an.
Auch das Publikum ist gespalten. Mal wird hier zu laut gelacht, dann wieder dort nach einer Wortmeldung gezischelt. Das Thema ist so aufgeladen, weil die Garnisonkirche nicht nur eine der schönsten preußischen Barockkirchen und identitätsstiftender Teil der Stadtsilhouette war, sondern auch ein geschichtsbelasteter Ort. Am 21. März 1933 bildete sie die Kulisse für den Tag von Potsdam, an dem der Händedruck zwischen Hitler und Hindenburg das Bündnis der Deutschnationalen mit dem NS-Regime besiegelte. Schon in der Weimarer Republik war sie Symbolort und Sammelpunkt republikfeindlicher militaristischer Kräfte. Die erste Initiative zum Wiederaufbau ging dann auch von einem rechtslastigen Traditionsverein aus, der bereits 1990 die historischen Glocken des Turms neu gießen ließ und der Stadt zum Geschenk machte. Vorher ließen sie allerdings noch Deutschland in den Grenzen von 1937 und andere rechtsradikale Widmungen hineingravieren. Die Kunsthistorikerin und grüne Stadtverordnete Saskia Hünecke, die 1990 für das neue Forum in Potsdam als Kulturstadträtin tätig war, berichtet, wie die historische Stadtmitte nach der Wende ausgesehen hat. Riesige Brachen und aufgerissene Straßenflächen.
Dieser Eindruck ist dann der Grund dafür gewesen, dass die erste Stadtverordnetenversammlung 1990 mit großer Mehrheit Beschlüsse gefasst hat, die in die Richtung der Wiedergewinnung dieser Potsdamer Mitte gezeigt haben und dann in dem Zusammenhang auch einen Beschluss gefasst haben zur Garnisonkirche und auch zur Annahme des Glockenspiels.
Was zählt am Ende? Die Sehnsucht nach vergangenem Glanz und Stadtidentität oder die Reproduktion von Geschichtsbildern, von denen man sich eigentlich distanzieren muss. Eins ist sicher, der Streit wird auch dann nicht beendet sein, wenn der Barockturm der Garnisonkirche längst wieder steht.
Die Potsdamer Garnisonkirche und ihre umstrittene Restaurierung, Christiane Habermals war das. Noch mehr Preise und Auszeichnungen nun in den Kulturmeldungen, heute mit Susanne Lohrwerk.
Und zwar zum 40. Mal wurden in Stockholm die alternativen Nobelpreise verliehen und im Gegensatz zu der in der nächsten Woche anstehenden Übergabe des Literaturnobelpreises verlief diese Auszeichnung fast geräuschlos. Allerdings konnten nicht alle Preisträger vor Ort sein. Nur die Menschenrechtskämpferin Aminatou Haidar und der brasilianische Ureinwohner Davi Kopenawa nahmen ihre Preise persönlich entgegen. Ich bekomme diesen Preis, weil ich ein Verteidiger des Waldes bin, sagte Kopenawa in seiner Dankesrede. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die chinesische Frauenrechtlerin Guo Jianmai waren nicht dabei. Thunberg befindet sich immer noch auf dem Atlantik. Sie ist auf der Rückreise vom Klimagipfel in Madrid, aber sie sendete eine Videobotschaft. Das Preisgeld in Höhe von rund 95.000 Euro ist für die Arbeit der Geehrten gedacht. Auch der Wuppertaler Arco Verlag kann sich über einen Preis freuen. Er wird mit dem Kurt-Wolf-Preis 2020 geehrt. Die mit 26.000 Euro dotierte Auszeichnung wird traditionell auf der Leipziger Buchmesse vergeben. Mit großem Spürsinn stellt Arco Neuentdeckungen der Gegenwartsliteratur in den Echoraum der klassischen ästhetischen Moderne, erklärte die Stiftung. Und dabei werde nicht zuletzt die Erinnerung an jüdische Autoren und Autorinnen des 20. Jahrhunderts wachgehalten. Keine jüdischen Autorinnen und Autoren, sondern Rabbis bieten ihre Hilfe an. Und zwar als Reaktion auf die jüngste Aktion des Künstlerkollektivs Zentrum für politische Schönheit, eine Gedenksäule mit der Asche von Holocaust-Opfern aufzustellen. Die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland hat nun ihre Unterstützung bei der Beisetzung angeboten. In einem Schreiben riefen die Rabbiner die Gruppe auf, die Ruhe der Toten wiederherzustellen und die Asche gemäß dem jüdischen Religionsgesetz Halacha beizusetzen. Der Vorstand der Rabbinerkonferenz zeigte sich bestürzt über die sogenannte Kunstaktion vor dem Reichstag in Berlin. Noch eine traurige Meldung zum Schluss. Der Kurator Manfred Schneckenburger ist tot. Schneckenburger ist neben Arnold Bode bislang der einzige Kurator, der zweimal die Kunstausstellung Documenta geleitet hat. Und zwar in den Jahren 1977 und 1997. Als künstlerischer Leiter der Documenta in Kassel betonte er dabei vor allem die gesellschaftspolitische Verantwortung von Kunst. Schneckenburger war ursprünglich Pädagoge, arbeitete auch als Hochschullehrer. Er wurde 81 Jahre alt.
In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, ist unter anderem der Generalstreik in Frankreich ein Thema. Hier im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.